Radio Igel, Bildung am Ohr.
Herzlich willkommen zu einer Folge der Podcast-Reihe PSD Begabt der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Mit Impulsen für mehr Begabungs- und Begabtenförderung in unseren Schulen.
Sehr geehrte Damen und Herren, schön, dass Sie sich entschieden haben, einen Podcast-Reihe PSD Begabt zu hören. In dieser Folge mit dem Titel PSD Begabt, vielfältige Begabungen im offenen Lernen fördern, der Talentegarten als innovatives Konzept, darf ich Susanne Gobli als Interviewpartnerin begrüßen. Sie leitet den Bereich Fortbildung am Institut für Bildungswissenschaft, Begabung und Elementarpädagogik und den Edscher Hochschullehrgang zur Begabungsförderung an der PH Steiermark. Einige von Ihnen kennen vielleicht auch schon einen anderen Podcast mit ihr. Als Grazer Expertin zur Begabungs- und Begabtenförderung ist sie natürlich eine begehrte Gesprächspartnerin hier im Studio. Susanne und ich arbeiten gemeinsam am Institut für Bildungswissenschaften, Begabung und Elementarpädagogik und wir duzen uns und das werden wir auch hier im Radio Igel Studio so halten. Liebe Susanne, danke, dass du heute im Radio Igel Studio bist und dir Zeit für meine Fragen nimmst.
Danke für die Einladung, ich bin sehr gerne hier.
Susanne, lass uns zuerst zurückschauen. Wie bist du dazu gekommen, dich mit Howard Gardners multiplen Intelligenzen auseinanderzusetzen, die ja die Grundlage für deinen Talentegarten sind?
Wie bin ich dazu gekommen? Ja, ich war sehr lange Volksschullehrerin und in dieser Funktion habe ich mich immer bemüht, bei allen meinen Kindern ihre Stärken und Begabungen zu entdecken. Unsere Schulklassen sind sehr heterogen. Mhm. Und ich war immer auf der Suche nach Wegen, mit dieser Heterogenität gut umzugehen. Und da habe ich irgendwann den Hochschullehrgang zur Begabungsförderung hier an der Pädagogischen Hochschule Steiermark entdeckt. Und da habe ich dann sehr, sehr großartige Konzepte kennengelernt. Einerseits wissenschaftlich fundiert und andererseits ganz wunderbar in der Praxis anzuwenden. Und das habe ich dann gemacht und große Erfolge erzielt und war ganz begeistert.
Ich glaube nicht, dass allen Zuhörerinnen vielleicht klar ist, was heißt denn multiple Intelligenzen und wie viele sind denn multiple? Könntest du uns das kurz erklären?
Ja, das kann ich. Howard Gardner hat schon in den 80er Jahren dieses Konzept entwickelt. Er ist zuerst von 7 Intelligenzbereichen ausgegangen. Man kann das auch vergleichen mit den Begabungsdimensionen. Einerseits sind es kognitive und andererseits musikalisch-künstlerische Begabungen. Also es gibt den sprachlichen Bereich, den logisch-mathematischen Bereich, visuell-räumliche Intelligenz nennt Howard Gardner es, musikalische, naturalistische, körperlich-kinästhetische Intelligenz. Er hat dann auch 2 Bereiche, den intra- und den interpersonalen Bereich. Und ganz am Schluss hat er dann noch die existenzielle Intelligenz auch entwickelt.
Ergänzt. Howard Gardners Theorie ist ja nicht unumstritten. Es gibt relativ viel Kritik, vor allem von der Intelligenzforschung. Was ändert das was an deinem Arbeiten? Was meinst du dazu?
Naja, es gibt natürlich den General Factor of Intelligence, der unumstritten ist, empirisch beweisbar ist. Wir haben einen IQ, der gut messbar ist. Ja. Howard Gardner sagt, der menschliche Verstand ist so etwas Komplexes, das kann man doch nicht mit einer einzigen Maßzahl einschätzen oder begründen. Mhm. Und das ist das, was ich auch in der Schule sehe. Ja. Den IQ von einem Kind zu wissen, das hilft mir als Lehrerin nicht viel weiter. Aber wenn ich mir jetzt diese multiplen Begabungs- oder Intelligenzbereiche anschaue, dann kann ich in jedem Kind etwas entdecken, was es gut kann. Und das ist das Hilfreiche für uns Lehrpersonen.
Ja, also ich sehe das so wie du, ich sehe das auch, ich verstehe natürlich, dass die Forscher ein Problem damit haben, weil es nicht nachweisbar ist. Aber ich glaube, als pädagogisches Konzept hat das absolut seine Berechtigung, oder?
Genau so ist es. Also in der Psychologie wird es diskutiert und in der Pädagogik heißt gefeiert sozusagen.
Ja, schon. Also das heißt, es gibt diese 7, 8, 9 Intelligenzen, je nachdem, wann man einsteigt in Gardners Theorie. Lass uns jetzt in die Praxis hineinschauen. Wie funktioniert die Übertragung von der Theorie in eine Praxis, zum Beispiel in deine Volksschulpraxis?
Ja, das ist meine Lieblingsfrage, liebe Sabine. Ich habe mich nämlich dann bemüht, diese Intelligenzbereiche von Howard Gardner in meinem Talentegarten zu verwirklichen. Mhm. Und für die körperlich-kinästhetische Intelligenz gibt es zum Beispiel dort eine Bewegungswiese. Für den logisch-mathematischen Bereich gibt es die Blumen der Zahlen und Rätsel. Mhm. Dann gibt es einen Baum der Geschichten für den sprachlichen Bereich. Mhm. Es gibt einen Wasserfall der Kunst, einen Regenbogen der Musik. Es gibt die Tiere in der Natur. Und wie vorher schon erwähnt, für den intra- und interpersonalen Bereich gibt es ein Zelt der traumhaften Einfälle, ja. Wo ein Kind ganz alleine drinnen sein darf. Da gibt es auch Kopfhörer, damit das Kind hier relativ abgeschottet und nur mit sich sein kann und mit seinen eigenen Gedanken. Und dann gibt es aber auch das Lagerfeuer der zündenden Ideen, wo man praktisch mit anderen Kindern zusammen rund um das Lagerfeuer herumsitzt und gemeinsam Ideen entwickelt oder so das soziale Lernen stattfinden kann.
Also das Wort Talentegarten müssen wir vielleicht auch noch erklären. Was ist jetzt so ein Garten? Wie schaut dein Talentegarten aus?
Ich habe, wie schon gesagt, früher als Volksschullehrerin gearbeitet und da habe ich mich bemüht mit Stationen, Plänen, die nicht nur eine Ansammlung von lustigen Stationen sind, so wie man das oft macht in der Schule, sondern die eben in die verschiedenen Intelligenzbereiche hineingehen, zu arbeiten in meiner Klasse. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre doch großartig, wenn es einen eigenen Raum gäbe, wo man die Materialien nicht immer her- und wegräumen müsste, wo auch Kolleginnen von diesen Materialien profitieren könnten. Und dann habe ich das Glück gehabt, in einer Schule zu arbeiten, wo ich Unterstützung hatte und wo diese Idee aufgegriffen wurde und mit einem Team zusammen dann umgesetzt wurde in einem eigenen Raum. Und das Wort oder die Bezeichnung Talentegarten, das war dann einfach so eine Gemeinschaftsidee, würde ich jetzt einmal sagen.
Also ein Team, kannst du mir kurz erklären, wie viele wart ihr? Wer war dein Team?
Ich hatte das Glück, wie gesagt, in einer Schule zu unterrichten, wo auch die Schulleitung sehr engagiert war, dem Thema Begabungsförderung gegenüber. Also die Schulleitung war mit eingebunden. Einige Kolleginnen und Kollegen haben sich begeistert für das Thema. Aber es waren auch andere Personen dabei, wie zum Beispiel die Schulwarte hatten eine sehr wichtige Funktion und haben uns sehr geholfen beim Errichten und beim Einrichten dieses Raumes.
Also wenn du deinen ganzen Raum gestaltest, natürlich, also ich stelle mir das sehr schwierig vor als Einzelperson, da wie du es beschrieben hast, das klingt für mich nach sehr viel Material, also nach Ausrüstung, die du also permanent dort aufstellst. Hast du das alles selber entwickelt, hingestellt oder kommen da die Schulwarte und die Kolleginnen dazu?
Genau, das war diese Gemeinschaftsarbeit. Mhm. Also die Schulwarte haben uns beraten über das farbliche Raumkonzept sozusagen. Also der Raum ist bunt gestrichen, unten grün, oben gelb für die Wiese und die Sonne sozusagen.
Ah, ja, natürlich.
Und die Schulwarte haben uns auch die Möbel aufgebaut, die man da drinnen braucht. Wir haben uns bemüht, dass dieser Raum nicht wie eine Schulklasse aussieht. Also da sind keine Tische und Sessel drinnen für die Kinder, sondern da sind eher Möbel drinnen, auf denen die Kinder sitzen können oder wo reinkriechen können, viel Platz am Boden, wo sie arbeiten können, ums Lagerfeuer herum, so verschiebbare Bänke. Also das Mobiliar ist sehr gut verschiebbar. In der flexibel. Bewegungswiese haben wir einen Kunstrasen hingelegt. Und dann bei den Materialien habe ich einmal gestartet natürlich, aber das Großartige ist, jede Kollegin, die jetzt mit ihrer Klasse in einem Raum arbeitet, kann meine Materialien verwenden und fügt ihre eigenen hinzu und so ist das dann gewachsen Schritt für Schritt und jetzt ist das ein großes Sammelsurium, von dem jeder profitiert, Lehrpersonen sowie Schüler und Schülerinnen.
Das heißt, der Garten gedeiht, kann man das?
Der Garten gedeiht, was für eine schöne Verbindung, ja, genau.
Jetzt werden vielleicht manche der Zuhörer, Zuhörerinnen sagen, ja, aber ich habe keinen Raum. Kannst du dir vorstellen, dass ein Talentegarten auch ohne einen Raum dafür funktionieren kann?
Auf jeden Fall, weil wie ich anfangs gesagt habe, hat das bei mir auch jahrelang, habe ich das ja in meiner Klasse einfach nur für mich gemacht. Mhm. Das war ja dann nur so die Weiterentwicklung. Und in meiner Klasse hat das so ausgeschaut, dass ich einfach wie sehr viele Lehrpersonen mich bemüht habe, in offenen Unterrichtssituationen möglichst gut auf die Heterogenität der Kinder eingehen zu können.
Das ist, glaube ich, für alle Lehrpersonen der Auftrag momentan, dass wir da alle abholen. Und bin ja auch ein Howard Gardner-Fan, da glaube ich, tut uns das sehr gut. Kannst du mir zum Beispiel ein Thema sagen, das du ausgewählt hast und erklären, wie du das im Talentegarten umgesetzt hast, damit wir uns das ein bisschen besser vorstellen können?
Ja, ich habe ja meine Expertise sozusagen in der Volksschule. Man kann das aber auch für die Sekundarstufe ganz gut verwenden, denn es geht mit mehreren Fächern ganz gut. Man kann das in Mathematik, in Deutsch, in Englisch, in Sachunterricht, in den naturwissenschaftlichen Gegenständen ganz gut einsetzen. Vielleicht erkläre ich es an dem Beispiel einer Deutschstunde, weil man vielleicht mit den Kindern ein Gedicht einüben möchte. Und dann habe ich zum Gedichtelernen so einen Stationenplan entwickelt, wo in 8, also mit den 8 multiplen Intelligenzen sozusagen, dieses Gedicht von den Kindern gelernt wird. Also im sprachlichen Bereich schreiben sie das Gedicht einmal ab oder lesen es ein paar Mal durch. Im logisch-mathematischen Bereich haben sie dann den Auftrag, dieses Gedicht zu untersuchen auf ihre Struktur hin. Aha. Also wie viele Zeilen hat mein Gedicht? Wo sind die Reimwörter? Wie ist das Gedicht aufgebaut? Wiederholt sich etwas wie bei einem Lied, der Refrain zum Beispiel? Und wenn sie ihr Gedicht so strukturieren, dann kommt eben die logisch-mathematische Komponente hinzu. Und die Kinder, die eher in dem Bereich begabt sind, tun sich gleichzeitig leichter dabei, das Gedicht zu merken, weil sie es eben den logischen Aufbau sozusagen erkennen. Mhm. Bei der Bewegungsstation können sie Bewegungen zu ihrem Gedicht erfinden. Bei der visuell-räumlichen Station versuchen sie dann etwas dazu zu zeichnen, was dem Inhalt des Gedichts entspricht und sich so Merkhilfen zu schaffen. Bei den Tieren der Natur hatten die Kinder in der Volksschule sehr viel Spaß, weil da war mein Vorschlag, sprich dein Gedicht wie ein Elefant, ganz langsam und behäbig und dann wie eine Ameise vielleicht ganz klein und zart. Und da hatten die Kinder in der Volksschule sehr viel Spaß und haben das Gedicht oft wiederholt mit verschiedenen Tierstimmen und es sich so gut eingeprägt. Im Zelt der traumhaften Einfälle bzw. im intrapersonalen Bereich, das kann ich auch in einer Klasse machen, wo ich vielleicht den Kindern Kopfhörer zur Verfügung stelle, damit sie in Ruhe nachdenken können, war der Auftrag, lern dein Gedicht ganz allein und in Ruhe. Lass dich von niemandem dabei ablenken. Und beim interpersonalen Bereich sollen sie versuchen, das Gedicht mit anderen gemeinsam zu wiederholen und zu üben, vielleicht vor- und nachsprechen oder sich das gegenseitig abprüfen oder sie haben da dann selber ganz lustige Ideen.
Ja, das glaube ich.
Ja, ich glaube, den musikalischen Bereich habe ich noch nicht erwähnt. Da können sie versuchen, ihr Gedicht zu rappen oder eine Melodie zu ihrem Gedicht zu erfinden.
Ja.
Und das ist sozusagen das Gedichtelernen in diesem Stationenbetrieb. Und ganz wichtig ist, dass die Kinder am Schluss dann reflektieren, was hat mir denn am besten dabei geholfen, mir mein Gedicht gut zu merken. Das frage ich die Kinder immer am Schluss, wenn ich mit ihnen so einen Stationenplan gemacht habe oder im Talentegarten war. Da lasse ich sie am Schluss dann immer reflektieren, damit sie eben, damit ihnen diese Selbstkompetenz bewusst wird, diese Lernwegserfahrung, die sie dann natürlich auf andere Bereiche übertragen können.
Damit ihnen klar wird, welche Begabung jetzt da ihre stärkste ist, damit sie das eben nutzen können.
Genau.
Die nächste Frage, die sich dann für mich stellt, also ich habe aus dem herausgehört, es ist super, wenn man da einen Raum hat für den Garten, aber das Beispiel, das du jetzt erwähnt hast, kann man in jeder Klasse machen, oder? Also dieses Beispiel aus Deutsch benötigt jetzt nicht unbedingt einen extra Raum, also.
Genau, darum habe ich dieses Beispiel gewählt, weil dazu brauche ich auch gar nicht viel Material, ich brauche nicht viel Platz, ich kann das einfach mit den Kindern durchführen. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass ich den Unterricht Schritt für Schritt öffne, den Kindern nicht gleich die volle Verantwortung übergebe, sage, da hast du jetzt diese ganzen Stationen und jetzt mach mal, weil dann funktioniert es nicht so gut. Die Kinder brauchen da ja auch einige Lernwegserfahrungen, so wie ich gesagt habe, ich reflektiere am Schluss, damit sie eben diese Entscheidungen, diese autonomen Entscheidungen gut für sich treffen können.
Gehst du dann so weit, dass sie entscheiden können, später welche Stationen sie machen, oder müssen sie alle angebotenen Stationen machen?
Am Anfang finde ich es sehr wichtig, dass sie alle Stationen machen, weil ich sage den Kindern dann immer, du weißt es ja noch gar nicht. Vielleicht hast du es einfach noch nie ausprobiert. Am Anfang zwinge ich sie, dass sie das ausprobieren. Und wenn wir das dann schon oft gemacht haben, dann und jedes Mal reflektiert haben, dann kann man schon darauf vertrauen, dass die Kinder selber wissen, das brauche ich wirklich gar nicht und das hilft mir besonders gut. Das ist aber so eine Einschätzungssache dann, wie schnell ich den Kindern autonome Entscheidungen überlasse, weil sie sie reflektiert treffen können.
Das heißt, die Reflexionen bringen jetzt nicht nur für die Schüler, Schülerinnen, dass die lernen, kritisch zu denken, sondern für dich ist auch die Erkenntnis, die haben da wirklich darüber nachgedacht, das nächste Mal kann ich ihnen vielleicht schon die Wahl lassen. Also das ist so ein Weg,
Ganz genau.
für dich zwei Dinge bringt, oder? Wenn du sie darüber nachdenken lässt, was da jetzt passiert ist und warum das erfolgreich war.
Auf jeden Fall, weil wenn wir Kinder selbst aussuchen lassen, zum Beispiel im offenen Lernen, mit wem sie zusammenarbeiten, dann wählen Kinder meistens den besten Freund, die beste Freundin aus und merken aber gar nicht, dass das oft vielleicht kein geeigneter Lernpartner ist, weil vielleicht dieser Mensch schneller lernt als sie selbst oder langsamer oder eben andere Vorlieben hat. Der eine ist mehr in der interpersonalen Intelligenz beheimatet und braucht eher den Kontakt, die viele Kommunikation, und ich selber wäre aber eher intrapersonal begabt und brauche eigentlich meine Ruhe. Und das sind lauter Entscheidungen, die die Kinder lernen, für sich selbst zu reflektieren und dann gute Entscheidungen zu treffen. Und solange sie keine guten, reflektierten Entscheidungen treffen können, unterstützen wir Lehrpersonen sie dabei auf diesem Weg. Und wenn wir merken, ah, jetzt können sie selber, dann können wir sie da in die Selbstständigkeit entlassen.
Natürlich auch ein Prozess, der, ich nehme an, in der Volksschule vielleicht auch ein bisschen länger dauert als dann später. Aber ich glaube, der, wenn man ihn nicht geht, wird das nicht funktionieren. Ich glaube, man kann so einen Stationenbetrieb auch mit 18-Jährigen nicht einfach freigeben und sagen, probier halt einmal, wenn sie nichts über ihren eigenen Lernweg wissen.
Ja, so ist es. Es braucht schon diese Stufen, diesen Kompetenzerwerb, das zu machen. Und das kommt nicht automatisch mit dem Alter, sondern das muss man natürlich sich erarbeiten.
Also Howard Gardner und diese multiplen Intelligenzen, ich glaube, da sind wir uns sehr einig, eignen sich eigentlich für jede Altersklasse. Ich könnte mir nicht vorstellen, warum man das nicht in der Sekundarstufe 1 oder 2 machen könnte. Man kann es offensichtlich sehr erfolgreich in der Primar machen. Wenn sich da jetzt jemand von den Hörerinnen oder Hörern dran traut, was wäre dein wichtigster Ratschlag, wenn ich das anwenden will? Was könnten die machen? Also eben, wie du sagst, von sehr, sehr strengen Vorgaben zu größeren Freiräumen, ist das vielleicht das Wichtigste, was die Kollegen, Kolleginnen berücksichtigen müssten?
Auf jeden Fall. Was du gesagt hast, stimmt. Man kann das in jeder Altersgruppe anwenden. Ich habe sogar mit Kindergartenkindern ausprobiert. Auch das funktioniert.
Spannend.
Also von den ganz Kleinen bis zu den ganz Großen funktioniert das. Und am Anfang sehr fixe Vorgaben. Ja. Das ist meine Erfahrung. Ich gebe den Kindern den Stationenplan. Ich teile das gut ein, wer wo beginnt. Ich sage ihnen, wie lang sie wo arbeiten. Es gibt vielleicht einen Klangschallengong oder irgendein akustisches Signal. Und dann müssen sie die Station wechseln, damit jeder überall drankommt und jeder gleich viel Zeit hat. Also das entspricht sehr unserem Gerechtigkeitsempfinden und auch dem der Kinder. Alle müssen das Gleiche in der gleichen Zeit machen. Aber besonders individuell ist das nicht. Und dass das dann auch nicht hundertprozentig passt, das wird allen Beteiligten schnell klar. Und da kommt jetzt wieder die Reflexion. Reaktion ins Spiel. Ich frage die Kinder dann am Ende, wie gut bist du denn heute mit der Zeit zurechtgekommen, die ich dir gegeben habe? Und natürlich lautet dann die Antwort von manchen, das war mir zu wenig Zeit und manche hatten vielleicht zu viel Zeit.
Natürlich.
Und dann sage ich, gut, beim nächsten Mal gebe nicht mehr ich die Zeit vor, sondern du wählst selber, wie lange brauche ich? Und dann gehe ich zur nächsten freien Station und dann muss man natürlich schauen, wann ist eine Station frei? Wie sinnvoll ist es bei manchen Stationen alleine zu zweit oder in der Gruppe zu arbeiten? Das ist dann die nächste Entscheidung, die ich zuerst mit den Kindern erarbeite und die sie dann aber selbstständig treffen können, wo es dann auch um die Wahl der Lernpartner und Partnerinnen geht. Wo ich dann auch wieder frage, wie gut bist du denn heute zurechtgekommen mit deinem selbstgewählten Lernpartner? Und wenn sie dann sagen, na, der hat mich die ganze Zeit gestört, dann ist das schon wieder eine wichtige Erkenntnis. Mhm. Und ich sage ihnen dann, ja, dann ist das vielleicht ein sehr guter Freund, eine sehr gute Freundin für die Pause,
aber
vielleicht nicht der geeignete Lernpartner für den Unterricht. Wähle dir nächstes Mal jemand anderen. Und so bekommen die Kinder Schritt für Schritt die Möglichkeit, gute, eigene, autonome Entscheidungen zu treffen und zu einem wirklich selbstregulierten, offenen Lernen hingeführt zu werden. Eigenverantwortung sozusagen.
Das, wenn ich dir so zuhöre, scheint mir, dass das fast der größere Teil ist als der fachliche Teil. Dass da rundherum wahnsinnig viel passiert, was sie mitnehmen können, was sie hoffentlich auch in anderen Fächern, wo vielleicht ein anderes Lernen praktiziert wird, trotzdem für sich mitnehmen können, wo ihre Stärken wirklich sind, auch außerhalb von, gut, ich bin jetzt vielleicht sprachlich begabt oder ich bin mathematisch begabt, sondern ich kann mein Zeitmanagement in die Hände nehmen. Du hast früher gesagt, du hast es auch mit Volksschulkindern gemacht. Ich nehme an, wie erklärst du das? Weil lesen können sie noch nicht. Wie gehst du mit den ganz, ganz Kleinen da dran?
Du meinst jetzt die Kindergartenkinder?
Ja.
Da bekommen sie einen Stationenplan einfach mit Bildern. Und die Bilder erinnern sie daran, was ich ihnen vorher erklärt habe. Also sie müssen da natürlich kurz
aufmerksam
sein und zuhören. Und ich bemühe mich halt, diese Erklärungen so kurz wie möglich zu halten, weil die Aufmerksamkeitsspanne von 5-Jährigen ist da natürlich noch nicht so groß. Also mit 4-5-Jährigen habe ich das ausprobiert. Und die waren aber dann so neugierig in dem Talentegarten, weil der auch optisch natürlich solche Anreize schafft, dass sie da sehr motiviert waren zuzuhören. Und ich habe einfach gedacht, ich probiere das halt einmal. Ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Hinweis, dass man an sich selbst nicht den Perfektionismusanspruch stellt, sondern dass man sich traut, auch einfach einmal was auszuprobieren. Und dann, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, dann schärft man halt nach. Also der eigene Umgang mit Fehlern, da muss man schon auch gutmütig mit sich selbst sein und sagen, okay, das eine hat jetzt nicht so funktioniert, dann probiere ich es nächstes Mal anders. Und dann hat man auch diese Einstellung bei den Schülerinnen und Schülern, dann dürfen die auch Fehler machen und wir selbst auch.
Ich glaube auch, dass mit einer Klasse kann das wunderbar funktionieren und eine andere Gruppe Menschen, vielleicht auch das gleiche Alter, die wollen das vielleicht nicht. Ich glaube, du hast sowieso nie eine Garantie, dass deine Ideen für alle funktionieren. Also dass, wenn wir das erwarten würden, ich glaube, da müssen wir sehr viele Rückschläge einstecken. Aber natürlich, ich kann mir schon vorstellen, dass ja, man kann das auch ohne Raum und ohne viel Material machen. Aber natürlich, wenn man diese Erfahrung hat, dass es für die Kinder schon sehr inspirierend ist, wenn sie da hineingehen können und Farben und Eindrücke und Ich habe das noch nicht gesehen, aber ich stelle mir das sehr, sehr cool vor.
Es ist auch für die Kolleginnen sehr, sehr cool, nicht nur für die Kinder, sondern es ist so etwas wie ein Ressourcenraum, weil oft sind wir Lehrpersonen so Einzelkämpferinnen, wo jeder halt so sein Süppchen kocht in der Klasse und sein Bestes gibt, aber wir könnten eigentlich viel mehr kooperieren und hätten dann jeder Einzelne weniger Arbeit oder würden uns auch gegenseitig inspirieren durch unsere Ideen, die wir so haben. Und in dem Raum können wir das halt teilen und das ist schon was ganz, ganz Großartiges. Aber es gibt alle Abstufungen davon. Also ich hatte das Glück, einen eigenen Raum zu haben. Ich habe Kolleginnen in der Fortbildung getroffen, die sich inspirieren haben lassen von meiner Idee. Und bei denen gibt es jetzt zum Beispiel Talente-Fensterbankerln im Schulhaus, weil sich da ein paar Kolleginnen dann gesagt haben, sie tun sich da zusammen und am Gang nutzen sie die Fensterbankerln. Ich habe in einer Schule gesehen, dass in alte Schulspinde umfunktioniert worden. Und da gibt es einfach ein Talente-Eck und in jedem Spind ist das Material eines Begabungsbereiches drinnen. Und diese Materialien sind auch für alle verwendbar, sogar versperrbar, weil Spind, also es ist ganz großartig. Und es geht auch natürlich noch viel größer. Es gibt eine Schule, die hat eine ganze Wohnung in einem kleinen Häuschen zur Verfügung, wo früher mal der Schulwart gewohnt hat. Und die machen da jetzt ein Talentehaus daraus.
Oh mein Gott.
Sogar mit verschiedenen Räumen für die verschiedenen Begabungsbereiche. Also das ist natürlich die Luxusvariante.
Ja.
Der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Man kann das wirklich ohne irgendwas ganz klein machen, so wie mein Beispiel vorher mit dem Gedicht lernen. Das mache ich in meiner Klasse, da brauche ich wirklich gar kein Material dafür. Und je mehr Ressourcen ich habe, umso mehr kann ich mich da natürlich austoben und Großartiges entstehen lassen. Und
natürlich, wenn jetzt nur eine Person ihre Ressourcen da hinein pulvert, da kommt natürlich auch Großes heraus, aber natürlich nicht so groß, als wenn 5 Menschen oder 3 Menschen zusammenarbeiten. Das heißt, kann das sein, dass vielleicht so ein Talentegarten auch mit Lehrerinnen was macht?
Ja, das hoffe ich, dass das so ist. Ich glaube, immer wenn man sich öffnet anderen gegenüber, dann kann mehr entstehen. Und wenn man selbst als Lehrperson eine gute Idee hat und die Türen öffnet und sagt, ich gebe das gerne auch her, dann kann da noch was draus entstehen, was man vielleicht allein gar nicht geschafft hätte, weil andere Menschen ihre Ressourcen bereitstellen, ihre Ideen, weil wir miteinander kooperieren und gemeinsam kann natürlich immer mehr wachsen. Das wäre dann großartig.
Glaubst du, dass es Fächer gibt, wo das schwierig umzusetzen wäre? Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das Grenzen haben könnte. Also ich selber habe das ja in Englisch einmal probiert und das ist sehr gut gegangen. Bin also ein großer Freund von Howard Gardner und diesen Begabungen, weil du eben, wie du sagst, die Klassen sind furchtbar heterogen. Es wird nicht jeder alles können und trotzdem können wir ganz, ganz tolle Ergebnisse erzielen, wenn wir uns darauf einlassen. Gibt es, glaubst du, Fächer, wo es schwer geht oder?
Geht nicht, gibt's nicht, ist mein Motto, aber keine Ahnung. Also jetzt in Bewegung und Sport hätte ich es noch nie ausprobiert. Weiß ich nicht, ob es da sinnvoll ist, ja, oder in handwerklichen Gegenständen, wenn man jetzt Kunst und Gestaltung, ich weiß es nicht, ob das da Sinn macht. Ich würde niemals sagen, es geht
fragen,
nicht.
Der sich da besser auskennt.
Genau.
Also
genau.
Ich bin oft so fasziniert, was Sportlehrer für Ideen haben, auf die ich im Leben nie gekommen werde. Also vielleicht gibt es auch eine Sportmöglichkeit für all diese Dinge. Lass mich bitte noch auf dieses Talentehaus zurückkommen. Woher weißt du das? Wie ist das passiert, dass es aus einem Garten jetzt ein ganzes Haus gibt?
Ja, da gibt es eine sehr motivierte und begeisterte Schulleiterin, die bei mir in einer Fortbildung war und das Konzept kennengelernt hat und die da einfach dann weitergedacht hat, die diese Idee weitergesponnen hat mit ihrem Team und die mich dann eingeladen haben, bei ihnen eine Schilf zu halten.
Ah, ja.
Und da habe ich dann das Glück gehabt, sie in diesem Prozess begleiten zu dürfen.
Mhm. Ist dieses Haus schon fertig oder ist es gerade im Entstehen?
Das ist gerade im Entstehen.
Im Entstehen.
Ganz, ganz was Tolles für mich. Da bin ich sehr aufgeregt. Wenn das eigene Baby sozusagen dann groß wird, dann freut man sich ganz besonders.
Ja, natürlich. Das heißt, Wünsche, Pläne für die Zukunft, das ist sicher das fertige Talentehaus dann sehen. Oder ich nehme an, du wirst eingeladen, wenn sie das Talentehaus einweihen, schätze ich einmal. Was würdest du dir sonst noch wünschen für deine Mitstreiterinnen an der PH, für die Kolleginnen draußen an den Schulen? Was wäre wunderbar, wenn jetzt funktionieren würde?
Ich würde mir wünschen, dass man die Ziele sich so selbst so setzt, dass sie erreichbar sind. Mhm. Also wenn ich jetzt das Talente Haus als Ziel habe, dann scheint das für die meisten unerreichbar, weil sie sagen, ah, da habe ich ja diese Ressourcen nicht und das habe ich ja alles nicht und das geht ja alles nicht. Mhm. Und genau das Gegenteil wäre mein großer Wunsch, dass man nicht überlegt, was alles nicht geht, sondern dass man ganz im Kleinen anfängt und dass man sagt, okay, ich habe da jetzt zwar noch keine Kolleginnen, die mitmachen, ich habe keinen eigenen Raum, ich habe nicht einmal viele Materialien, aber ich kann trotzdem die Idee aufgreifen. Mhm. Ich glaube, alle Lehrpersonen machen irgendwann einmal Stationenpläne und ja, ich kann mir einfach diesen Zusatzgedanken machen. Wenn ich einen Stationenplan mache, dann kann ich mir überlegen, sind da für die verschiedenen Begabungsbereiche Aufgabenstellungen, Zielsetzungen oder Arbeitsaufträge beinhaltet, weil das würde sicherstellen, dass für jedes Kind etwas dabei ist. Ja. Dass man eben dann nicht nur für einseitige Begabungen etwas zur Verfügung stellt, sondern dass man sich bemüht, dass für alle Kinder etwas dabei ist. Mhm. Das wäre so mein größter Wunsch, dass man auch so sagt, geht nicht, gibt's nicht, ich mach's für mich passend und für meine Umstände einfach.
Ja, natürlich macht man das dann auch. Man hat ja selber auch Stärken. Und natürlich wird jede Lehrperson eher zu den Aufgaben tendieren, die mit den eigenen Stärken zusammenpassen. Und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, dass man die Augen offen hält und schaut, ich muss aber auch die anderen Stärken sehen und erkennen und die sind da und warum nicht fördern. Glaubst du, dass man sehr viel... Also du hast dich im Hochschullehrgang, hast du gesagt, mit Howard Gardner und auch anderen Begabungstheorien auseinandergesetzt. Wie viel theoretischen Input, glaubst du, braucht man, damit man solide so einen Stationenbetrieb angeht, der sehr viele Begabungen abdeckt? Was muss man da, glaubst du, investieren?
Ui, das ist eine schwierige Frage. Wie viel theoretischen Input braucht man? Es ist natürlich immer großartig, wenn wir Lehrpersonen wissen, warum wir etwas machen. Ja, das macht schon Sinn.
Absolut.
Und deshalb, vielleicht kann ich hier noch einmal Werbung machen für den Hochschullehrgang für Begabungs- und Begabtenförderung an der BH Steiermark, dessen Leitung ich mittlerweile übernommen habe und wo ich sehr, sehr begeistert bin, weil wir viele Expertinnen und Experten Vorträge haben. Das bedeutet, Lehrpersonen bekommen da den theoretischen Hintergrund und die fachliche Expertise, die sie brauchen. Aber gleichzeitig bemühen wir uns immer, dass wir das Wissen, das theoretische Wissen praktisch umsetzbar machen und anwendbar machen für die Praxis, weil das ist es ja, was Lehrpersonen brauchen und wollen. Und darum meine herzliche Einladung, dort teilzunehmen, weil da bekommt man beides, das Hintergrundwissen und die praktischen Umsetzungsmöglichkeiten.
Ja, ich werde natürlich auch in den Shownotes dazu schreiben, dass es diesen Hochschullehrgang gibt. Ich werde in den Shownotes aber auch noch darauf hinweisen, dass du nicht nur heute hier bist und mit uns über den Talentegarten sprichst, sondern dass es auch eine Lehrveranstaltung dazu gibt. Also grundsätzlich würde ich natürlich jedem Zuhörer und jeder Zuhörerin raten, sich anzuschauen, was die Begabungs- und Begabtenförderung auf der BR Steiermark zu bieten hat. Da gibt es, glaube ich, einige Dinge, die interessant sein könnten.
Ja, das stimmt. Auch viele Fortbildungen, die nur einen Nachmittag dauern, wo man jetzt nicht so viel Zeit investieren muss. Manches auch online angeboten. Wir haben auch ganz viele Podcasts. Wer gerne Podcasts hört, BHSD Begabt, hat da auch eine große Auswahlmöglichkeit.
Ja, das stimmt. Also wenn jemand damit durchstarten will, glaube ich, ist er gut aufgehoben, wenn er sich einmal durchschaut, was die PR Steiermark da so anbietet, oder?
BHSD Begabt ist das Label, wo man bekommt, was man sucht.
Genau, und Begabt Plus natürlich auch. Da ist man wunderbar richtig. Ja, ich glaube, mit dieser Werbung, glaube ich, können wir auch aufhören, weil wir arbeiten beide dort. Wir dürfen sagen, dass wir das gut finden. Und ich glaube, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer sich dafür interessieren. Und ich freue mich dann schon, wenn wir sehen, wer da sich jetzt alles anmelden wird.
Ich freue mich sehr, wenn Kolleginnen und Kollegen in den Schulen etwas ausprobieren und die strahlenden Kinderaugen als Geschenk dafür bekommen.
Ja, ganz sicher. Ich ich glaube, ich muss auch einmal in den Talentegarten kommen. Ich muss mir das auch anschauen. Liebe Susanne, danke, dass du heute Zeit gehabt hast für dieses Gespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich, Sabine Martignac-Wallner, hoffe, Sie haben anregende Informationen von Susanne Gobli bekommen, damit Sie auch den Schritt in die Begabungsförderung machen können. Und wie die Susanne auch schon gesagt hat, vielleicht haben Sie auch noch Lust, noch einen anderen Podcast aus der Reihe PSD Begabt oder und PSD Begabt Plus zu hören. Also wir, das Team von der Begabungs- und Begabtenförderung der PR Steiermark, würden uns sehr, sehr freuen. Danke fürs Zuhören.
Radio Igel, Bildung am Ohr.